Schönen guten Tag, dies ist die Folge 60 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und es gab eine Folge der letzten 59, die besonders viel gehört wurde und auf die ich besonders viel Resonanz bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir doch noch eine Extended Version und knüpfen daran an. Und ich begrüße ganz herzlich Ulrike Giro.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und diese zweite Folge mit Ihnen zu machen. Hoffen wir, dass die zweite Folge dann auch den Erwartungen entspricht. Ja, wenn man mal gut performt hat, ist man ja mehr unter Druck, als wenn man das erste Mal vielleicht einen Glückstag hatte.
Der Leistungsdruck. Ja, also ich hatte ja den Eindruck, dass es, glaube ich, also jedenfalls von dem Feedback, was ich so bekommen hatte, hatte ich halt doch den Eindruck, der mich jetzt nicht so überrascht hat, dass es eben doch auch viele gibt, die vielleicht eher politisch links ticken, die dankbar sind dafür, dass man auch, also dass nicht alle so stumm sind oder so kritiklos sind, wie das viele andere sind. Und so erkläre ich mir das auch ganz besonders, dass das so viel Gehör gefunden hat. Kurze Eingangsfrage. Was denken Sie jetzt darüber, dass im Moment diskutiert wird, ob wir demnächst um 12 zu Hause sein müssen, um 11 oder vielleicht sogar schon um 9 Uhr abends? Die Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperre, die zurzeit unter dem Gesichtspunkt der Bundesnotbremse diskutiert wird.
Ja, vielen Dank für die Frage. Nochmal einen kleinen Schlenker zu diesem, besonders Ihre Anführungsstriche linken Freunde hätten sich gefreut. Ist tatsächlich für mich, kriege ich auch viele Zuschriften, ja, die mir einfach schreiben, wüsste gar nicht zu sagen, bin ich rechts oder links, ist auch egal, ja, aber ich kriege tatsächlich Zuschriften, danke, dass Sie diese Argumente machen, dass man auch von linker Seite nochmal die Corona-Maßnahmen kritisieren darf. Ja, das scheint wirklich ein Vakuum zu sein und interessant, dass Sie das auch so empfinden, ja. Was denke ich zu dieser Ausgangssperre? Also es geht ja immer um effektive Maßnahmen, die verhältnismäßig sind. Wir sind ja eigentlich schon in der Ausgangssperre. Ja? Wir haben ja schon Kontaktbeschränkungen. Wir dürfen ja eigentlich nicht plus Haushalt plus eine Person darüber hinaus zusammenkommen. Insofern weiß ich gar nicht so sehr, wo jetzt noch sozusagen der Atu, also das zusätzliche Effizienzsteigerungselement wäre, wenn das jetzt sozusagen auch noch rechtlich verortet würde, weil wenn man mal abends auf der Straße ist, dann sieht man ja eh keinen, ja, im Moment. Und das Zweite ist, dass uns ja, wenn es darum geht, dürfen wir nach 21 Uhr oder nach 20 oder nach 22 Uhr draußen sein, haben uns ja die Experten für Aerosole, gerade vor einer Woche war es, glaube ich, gesagt, dass draußen so gut wie keine Gefahr besteht. Das heißt, wenn wir jetzt auch in den Frühling hineingehen, es wird ja langsam doch ein bisschen wärmer und man möchte um 21 Uhr joggen oder spazieren gehen oder den Hund ausführen oder was auch immer, dann gibt es wirklich keinen, noch nicht mal einen triftigen Grund, dass wir das nicht dürfen, wenn wir doch jetzt eigentlich empirische Evidenz haben, dass draußen nichts passiert.
Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, vormaliger Justizminister von Nordrhein-Westfalen, hat was Sie gerade gesagt haben, mit dem Einwand beantwortet, na ja, also mit den Kontaktbeschränkungen, wie wir sie jetzt haben, sei es ja ein bisschen problematisch, weil man könne ja nicht in die Wohnungen hereinschauen, und das wolle man ja auch nicht jetzt sozusagen polizeilich kontrollieren, und es sei doch viel leichter zu kontrollieren, ob die Leute auf der Straße seien.
Also Kontrolle ist natürlich generell ein schlechtes Argument, wenn wir hier in einem freien Staat, demokratischen Staat verhandeln, wie wir als erwachsene Bürger mit einer Krise umgehen. Ja, ich wehre mich auch so ein bisschen gegen diese Begrifflichkeit, dass wir sozusagen nur mit Kontrolle auch da rauskommen. Ich bin hoffentlich auch nicht die Einzige, die den Begriff der Eigenverantwortung noch mal ganz anders thematisiert sehen würde in diesem Zusammenhang. Ich habe schon den Eindruck, dass wir sehr vernünftig waren und sind als Bürgerinnen und Bürger dieser Bundesrepublik. Wir können ja auch in andere Länder gucken. Dänemark ist weitgehend geöffnet. Die Leute sind vernünftig. Wir haben keine dramatischen Zahlen aus Dänemark. Wir können in die USA gucken. 16 Bundesländer sind geöffnet, also Bundesstaaten. Keine dramatischen Zahlen. Sie können nach Schweden gucken, Ähnliches. Insofern nochmal, ja, der Begriff der Kontrolle, den halte ich für kontrainduziert. Zum Thema Kontrollieren der Wohnung, das war einmal sozusagen das Juwel der Rechtsstaatlichkeit dieser Republik, dass hinter der Wohnungstür Schluss ist. Ja, das war in den 70er Jahren, war das sozusagen, wenn man daran erinnern darf, ging es ja um die Raffia und was man darf mit der Terrorfahndung und so. Aber das war sozusagen, das ist ein Grundfest dieser Demokratie. Insofern bin ich tatsächlich besorgt, dass es überhaupt diskutiert wird. Und wir haben ja Diskussionen. Ich habe ein oder zwei dieser letzten Pressekonferenzen gesehen, wo die Pressesprecherin des Innenministeriums war es, glaube ich, oder auch des Gesundheitsministeriums, Entschuldigung, wenn ich mich nicht ganz erinnere, aber auf Fragen geantwortet hat, wo genau da nachgefragt wurde, was heißt das jetzt? Heißt das, dass eben auf einen Verdachtsmoment hin möglicherweise die Wohnungstür geöffnet werden darf? Oder nur, wenn man das Poltern einer Party hört? Ja, dazwischen, das ist ja auch schon mal eine Ermessensentscheidung, was ist eigentlich ein Verdachtsmoment? Und ich bin tatsächlich eher besorgt darüber, dass wir das überhaupt diskutieren, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass wir in cum grano salis die meisten Bürgerinnen und Bürger vernünftig waren. Und wenn wir alle noch draußen sein können, um vielleicht auch in der Außengastronomie demnächst sitzen können, dass dann tatsächlich das Risiko offensichtlich doch sehr, sehr, sehr begrenzt ist.
Jetzt hat ja die... läuft ja politisch bei dieser Bundesnotbremse der sogenannten, läuft es ja so, dass die Kanzlerin hier jetzt nochmal das Kommando ergriffen hat und das Heft in die Hand genommen hat, nachdem sie die Ministerpräsidenten nicht mehr, kann man sagen, im Griff gehabt hat. Wie bewerten Sie das politisch?
Also Herr Habermas würde wahrscheinlich sagen, wir können hier von Exekutivföderalismus sprechen, ja, und wenn jetzt bei dem Exekutivföderalismus auch noch das Föderative abgeschafft wird, weil Frau Merkel das alleine entscheidet, dann halte ich das für problematisch, ja. Also ich meine, deswegen sind wir ja eine Bundesrepublik aus 16 Bundesländern. Schon die Ministerkonferenz der Länder war ja ein eher unübliches, zumindest kein Verfassungsorgan, ja, das uns jetzt über Monate regiert hat oder doch versucht hat, durch diese Krise zu leiten, mit den Problemen, die wir alle gesehen haben. Ich bin eine bekennende Vertreterin des Föderalismus, hätte mir sehr gewünscht, dass wir auch in der Krise zum Föderalismus stehen, mit Blick auf die einzelnen Werte in den einzelnen Regionen. Ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine Corona-Politik in Berlin mache, in so einer großen Stadt oder in Schleswig-Holstein oder vielleicht für die Insel Rügen. Ja, das auszudifferenzieren, hätte ich für klug gehalten, wie auch immer. Offensichtlich ist das jetzt unterschiedlich politisch bewertet und scheint es so zu sein, als wenn nur die straffe eine gleiche Maßnahme, die dann auch in einer Hand liegt, jetzt sozusagen das Rettende bietet. Mir persönlich gefällt es nicht.
Können Sie das mal kurz erklären mit dem Exekutivföderalismus, weil das kenne ich nicht.
Exekutivföderalismus, ich komme ja aus der Europapolitikforschung, ist der Begriff, den Jürgen Habermas im Prinzip genommen hat, um die Governance-Strukturen der Europäischen Union zu kritisieren. Und zwar damals, vor 10 Jahren im Zuge der Bankenkrise, weil es da ja auch immer um diese Schuldenbremse und um die Einhaltung der Budgetrichtlinien ging. Und da diese Einhaltung der Schuldenbremse im Prinzip von Kommissionsbeamten überprüft wird, ja, weil einer muss ja die Richtlinien vorgeben, diese Schuldenbremsenregelung, dann müssen die Staaten ihre Budgets da praktisch von der Kommission durchleuchten lassen, aber Kommissionsbeamte sind nicht gewählt. Ein Budget ist aber eigentlich das nobelste Recht einer Demokratie, ja, also no taxation without representation ist ja der klassische Satz zur Begründung der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie. Das heißt, das nobelste Recht in der frühneuzeitlichen Staatenwerbung ist eigentlich das Recht, über den Haushalt zu befinden, ja. Wenn man das nicht mehr kann, dann haben wir tatsächlich das sogenannte Demokratiedefizit in der EU, und das hat der Habermas, für die das nachlesen möchten, gibt es eine große Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlern in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift Leviathan. Das kann man auch auf der Webseite finden, Nomos Verlagsgesellschaft, da könnt ihr das alles nachlesen. Und da hat der Habermas den Begriff des Exekutivföderalismus für Europa geprägt und daraus eben abgeleitet, Europa muss sich demokratisieren und politisieren. Und ich habe das jetzt mal als Analogie genommen für das, was wir gerade machen.
Jetzt wird es ja, also wenn man sozusagen das gegenüberstellt, bisher... also alle bisherigen Corona-Maßnahmen sind ja exekutiv schon im Wesentlichen entschieden worden. Jetzt geht das diese Woche durch den Bundestag. Ist das nicht Fortschritt?
Ist das nicht ein Fortschritt? Es gibt einige Kräfte, die die Parlamentarisierung der Verfahren eingefordert haben. Ja, das war die FDP, notabene Herr Kubicki hat man auch immer wieder dazu gehört. Auch die Linke in der Tat hat ja immer wieder gesagt, das Parlament muss anders befasst werden, stärker befasst werden. Prinzipiell begrüße ich das, weil wir ja, man muss es nochmal wiederholen, nicht irgendwas machen, ja, sondern wir haben nicht nur massive Einschränkungen der Grundrechte und vieler Grundrechte über mehrere Monate, die immer auch verlängert werden in wenn dann, wenn dann, wenn dann. Christian Möllers, Staatsrechtler, hat ja schon gesagt, eigentlich kennt das Grundgesetz keinen Notstandsvorbehalt. Ja, das heißt, die Frage ist sowieso, kann man einen Notstand als Grund dafür nehmen, dass man Grundrechte außer Kraft setzt? Ja, die Frage ist ja eigentlich fast immer noch ungeklärt, weswegen es ja jetzt auch Begehren gibt, das Verfassungsgericht anzurufen für das Infektionsschutzgesetz. Aber nochmal zurück, ich halte es gut, dass das durchs Parlament geht, weil wir nochmal auch das Panorama öffnen sollten, welche Bestände, Grundfesten eigentlich an, sagen wir mal, Rechtskultur hier zur Debatte stehen. Ja, das ist die Ausgangssperre, die wird jetzt sehr thematisiert. Es ist natürlich auch, Frau Merkel hatte das ja mal angedacht, das Reiseverbot. Ja, also im Grunde das Land nicht mehr verlassen zu dürfen. Ich kenne viele Leute aus der ehemaligen DDR, die kriegen dabei lange Ohren. Ja. Auch für alle Personen, die wie ich zum Beispiel die Kinder im Ausland haben. Ja, ich kriege da auch lange Ohren, wenn ich mir vorstelle, dass ich de facto dann meine Kinder nicht mehr sehen kann. Ja. Dann reden wir über das Recht der Wohnung, ja, Unversehrbarkeit der Wohnung, ja, darf man die Wohnungstür auf Verdacht aufmachen. Wir reden aber auch, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal angucken, es wird ja wahrscheinlich auch Bestandteil des zukünftigen Rechtsgebungsverfahrens, Impfpass, Rechte nur für Geimpfte, ja. Wir reden im Grunde über eine Umkehr des Prinzips in dubio pro reo, ja, also im Zweifelsfall für den Angeklagten, was hier die Rechtstradition seit dem römischen Recht ist. Das heißt, dass jeder, der nicht nachweisen kann, dass er nicht infizieren kann, ist automatisch schuldig, ja. Das ist im Prinzip ein hypothetischer Rechtsbegriff, den wir so ja gar nicht kennen, ja, weil es ist ja, deswegen reden wir ja, machen wir keine Vorbeugehaft. Ich würde das gern ausführen dürfen, ja. Wir haben ja immer wieder auch bei Terrorakten, kommt das ja mal in Österreich zum Beispiel jüngst wieder hoch, Vorbeugehaft, du hast einen Bart, du siehst ein bisschen böse aus, wir müssen dich inhaftieren. Und das machen wir aus gutem Grunde nicht, weil wir ein Rechtssystem haben in dubio pro reo. Erst muss was passieren, damit wir Jurisdiktion machen können. Ja? Und es scheint mir doch zu sein, dass das auch zum Beispiel ein Prinzip ist, was wir jetzt ein bisschen umdrehen wollen, weil wir eine Art Generalverdacht haben, dass jeder im Grunde potenziell gefährlich ist, wenn er denn in Zukunft zum Beispiel nicht geimpft sein sollte. Ja? Und das nur in der Aufzählung, also die Wohnung, das Land verlassen, die Ausgangssperre in dubio pro reo, es ist ja nicht irgendwas, ja, sondern es geht auch um die Art und Weise des Framings, wie hier Rechtstatbestände verhandelt werden, die mir doch schon sehr, ja, und deswegen bin ich froh, langer Schlaufe, aber dass das nochmal durchs Parlament geht.
Wir werden sehen, was dabei herauskommt und wir werden dann auch sehen, sicherlich wird das auch in Karlsruhe landen, ob Karlsruhe, was Karlsruhe daraus macht und ob die sich da dann doch vielleicht auch einmal einklinken. Sie haben seit unserem letzten oder kurz nach unserem letzten Podcast waren Sie zusammen mit René Schlott, mit dem wir auch zweimal sogar schon hier Podcast gemacht haben, haben Sie einen gemeinsamen Aufruf gemacht für eine offene Gesellschaft. Zunächst mal ganz dumme Frage von mir, wo kommt der Begriff der offenen Gesellschaft eigentlich her?
Naja, das ist ja das berühmte Buch von Karl Popper, die offene Gesellschaft ist der Feinde. Ja. Und das ist das Buch, in dem im Grunde Karl Popper argumentiert, dass die Grenze der offenen Gesellschaft da ist, wo die offene Gesellschaft die Feinde so inkorporiert, dass die Feinde die Offenheit der Gesellschaft angreifen. Ja? Also sozusagen, das ist ja eigentlich Artikel 20.4 bei uns im Grundgesetz, dass wenn man das Gefühl hat, dass das offene, freiheitliche, demokratische Grundfesten hier ins Wanken gerät, dann hat man ja sozusagen die Pflicht zum Widerstand nach Artikel 20.4. Ja? Und das, insofern gibt es eine Grenze der Intoleranz. Ja? Natürlich ist die offene Gesellschaft Toleranz. Aber die Frage ist, wo ist eigentlich die Grenze zur Toleranz der Intoleranz? Ja, das ist das, was Karl Popper thematisiert hat in seinem wirklich Klassiker, die offene Gesellschaft und ihre Freunde. Was er aber auch eben, übrigens kommt auch aus diesem Buch der Begriff der Verschwörungstheorie. Ja? Ganz interessant, den Karl Popper in einem ganz anderen Zusammenhang damals aufgebracht hat, weil er nämlich das anders konnotiert hat. Und zwar dann, wenn sozusagen die Gesellschaft nicht mehr bereit ist, die Grundannahmen einer Diskussion zu ändern. Ja? dass es dann eben zur Verschwörung wird. Ja? Wenn die Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, kritische Argumente zuzulassen und die Grundannahmen auch von politischem Handeln nicht mehr in Frage stellt, ja, dann, dass es in die Verschwörung kippt. Also eigentlich das Umgekehrte von dem, was wir heute Verschwörung nennen. Ja? Ja. Dass die Leute, die Grundannahmen des Krisenmanagements in Frage stellen, sind die Querdenker, die Aluhüte und so weiter. Und Popper meinte eher, dass wenn man sich auf, sagen wir mal, eine Politik geeinigt hat, ja, und dann kriegt man Schwierigkeiten, diese Politik durchzusetzen, dann sagt man meistens, ja, das ist alles richtig, was wir machen, nur wir müssen da und da noch ein bisschen ändern oder da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und man geht nicht mehr zurück und fragt sich, ob die Grundannahme der politischen Entscheidung die falsche war. Ja? Und das nennt er, wenn dann die falsche Grundannahme immer weiter sozusagen gut geredet wird, auch wenn offensichtlich Evidenz da ist, dass es nicht funktioniert, dann nennt er das Verschwörung. Ja? Und das andere zentrale Element des Buches ist die Falsifikation. Ja? Also er hat natürlich einen Wissenschaftsbegriff, der im Grunde zentral, das ist das zentrale sozusagen Erbe auch von Karl Popper, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis nur immer so lange gut ist, bis sie falsifiziert ist. Und das sehen wir ja natürlich auch in dieser aktuellen Corona-Debatte. Ja, wir haben ja heute eine Studie, morgen die andere Studie, die das etwas relativiert mit Blick auf Kinder. Sind die ansteckend, wenn ja, wie? Oder PCR-Test, wie valide ist der und so weiter. Und das ist ja eigentlich im Prinzip der Wissenschaftsdiskurs, den Karl Popper anregen wollte, nämlich dass eine wissenschaftliche Erkenntnis nie in Stein gemeißelt ist, sondern grundsätzlich revidierbar und grundsätzlich kritikwürdig, solange das Gegenteil praktisch bewiesen ist, ja.
Wenn Sie dann vielleicht noch mal kurz sagen, was Sie dazu bewegt hat, jetzt gemeinsam mit anderen diesen Aufruf zu verfassen und zu veröffentlichen.
Ja, vielleicht kann ich das auch mal ganz persönlich erzählen. Ja, ich kannte René Schlott nicht. Ich habe ihn natürlich entdeckt, wie viele, als er diesen Artikel in der Süddeutschen hatte zu Beginn der Krise und mir gedacht, wow, was für ein kluger Artikel, den hätte ich auch selber schreiben wollen, ja. Und dann ist ja die ganze Corona-Krise, vielleicht können das einige im persönlichen Erleben nachvollziehen, aber doch so ein bisschen, der liebe Gott macht keine Tür zu, ohne andere Türen aufzumachen. Ja, also ich selber habe mit der Positionierung, die ich seit einem Jahr, seit April nachweislich über ein Deutschlandfunk-Interview versucht habe zu vertreten, nämlich es muss einen Raum für legitime Kritik an den Maßnahmen geben, ohne Querdenker, Corona-Leugner rechts zu sein. Ja, das war immer Versuch, die Schneise zu schlagen. Und in dem Moment aber habe ich ja auch ein bisschen auf Granit gebissen, weil dieser Raum für legitime Kritik, der nicht gleich denunziert wurde, den gab es irgendwie nicht. Ja? Also vor einem Jahr noch viel weniger als heute. Die Diskussion kommt ja gerade zusammen. So, und in dem Moment passierte, dass eben viele aus meinem Bekanntenkreis sozusagen, ich will gar nicht sagen, nicht mehr mit mir sprechen wollten. Ja, das sind ja dann alles so subtilere Bewegungen. Ja, man ruft sich einfach weniger an oder man kommt nicht mehr zum Abendessen, weil man ja eh auch im Lockdown ist und so weiter. Und auf einmal lernt man neue Leute kennen. Und René Schlott war so ein, Anführungsstriche, neues Leut. Ja? Und dann haben wir uns sehr schnell verstanden und haben uns natürlich auch dagegen bestärkt, weil es ist ja auch schwierig, ich möchte das auch mal sagen, ja, wenn Sie das Gefühl haben, Hannah Arendt hat das ja auch mal gesagt, ne, dass es so Momente gibt, wo Sie auf einmal mit Ihrer Position mehr oder weniger alleine stehen, dann kriegen Sie natürlich einen Schreck, weil das Erste ist ja doch, darüber nachzudenken, haben denn nicht die anderen alle recht, ja, wenn ich so minorisiert bin, aber was ist denn da? Es gibt ja auch den Spruch von Oscar Wilde, mit 90% der Menschen nicht übereinzustimmen, ist ein Zeichen von gesundem Menschenverstand. Ja. Aber den habe ich mir übrigens, kleine Anekdote, aber dann mit Lippenstift auf dem Badezimmerspiegel geschrieben, ja, weil man ja jeden Morgen nochmal klarkriegen muss, überprüfe ich, stehe ich da, wo ich stehe und ist das trotzdem noch vernünftig, weil doch die Mehrheit auch vernünftig ist oder eigentlich immer war. Wie konnte das passieren, dass ich auf einmal so marginalisiert bin, ja? Und das hat mich schon verschreckt und in dem Moment ist man ja dankbar, wenn man wie René Schlott darauf zurück, auf das Manifest, dann neue Leute kennenlernt und mit denen das Gefühl hat, ja, mit dir kann ich diese Argumente machen und das fühlt sich richtig an. Ja? Und das war eigentlich die Genese von diesem Manifest. Hedwig Richter war noch dabei. Wir haben dann viele Leute versucht zu mobilisieren. Ist übrigens auch ganz interessant. Wir haben ja dann im Freitag im Nachgang nochmal eine andere Ausgabe gemacht, wen wir alles angeschrieben haben und wer dann uns zurückgeschrieben hat. Und das Interessante war, dass die meisten, wir haben ja eigentlich nichts verlangt, außer dass wir jetzt mal offen über alles reden, ja, und dass wir sozusagen tabufrei reden, ja, also was darf man denn überhaupt noch sagen, zurück zu Karl Popper, ja, darf man überhaupt nochmal die Annahmen der Diskussion, die wir führen, und die Annahme, dass vielleicht die Grundannahme auch der Krisenbewältigung nicht die richtige war, darf man diese Annahme eigentlich noch kritisch hinterfragen, ja? Und das wollten wir mit diesem offenen Manifest so sagen. Wir wollen einen Raum der tabufreien Diskussion eröffnen, der nicht denunziert. Wir wollen das machen, was der Kernbestand der Demokratie ist, nämlich Argument und Sprecher trennen. Wir wollen nicht sagen, weil du vermeintlich ein Querdenker bist, hören wir nicht hin, was du sagst, sondern wir hören auf dein Argument. Ja, die klassische Trennung von Sprecher und Argument, das wollten wir anbieten. Und das Interessante war, dass das wirklich ganz viel Mühe war, dieses Manifest. Also nicht zwischen uns, wir haben das relativ schnell geschrieben, das sind ja eigentlich auch Realitäten, ja. Und dann aber das Einwerben von denen, die da mitzeichnen sollten. Und das, was wir am meisten bekommen haben, waren Antworten, die nicht etwa gewesen wären, das ist ja ganz unmöglich, das kann ich nicht unterschreiben, sondern im Gegenteil, das ist zu toll, es ist so wichtig, was sie machen und so weiter. Aber leider kann ich und so weiter, ja. Und da waren wir am Anfang irgendwie verblüfft, am Ende fast amüsiert, ja, dass dieses, alle waren für uns, keiner wollte unterschreiben, ist ja eigentlich auch schon eine Aussage, sag ich mal. Ja.
Es sind interessanterweise doch eine ganze Reihe, die auch mit den, ich auch Podcasts gemacht habe, unter den Unterzeichnern ist mir aufgefallen, also mit Sabine Leutheusser-Schmarrenberger, da habe ich auch gleich zwei Aufnahmen schon gemacht. Uwe Volkmann ganz früh schon, ich glaube schon letzten April oder spätestens Mai. Jörg Fehl Friedrich habe ich eigentlich auch kennengelernt überhaupt erst durch die Podcast-Aufnahme, die ich vor ein paar Wochen mit ihm gemacht habe. Also es sind, ich war jetzt, als ich mir dann nochmal angeschaut habe, überrascht, wie viele mir bekannte Namen da auch wiederum aufgetaucht sind.
Oder zum Beispiel, weil wir eben über linke Kritik gesprochen haben, ja, Corinna Kirchhoff, ob die links oder rechts ist, sei jedem, aber sie ist am Berliner Ensemble, ja, das klassische Brecht-Theater, ja, Brecht-Kritik, Dreigroschen-Oper, so. Und ich glaube, das darf ich sagen, aber Frau Kirchhoff war auch mit der Unterschrift dann am Berliner Ensemble eher minorisiert, ja, wo man ja erwarten könnte, dass eben auch Theatermacher einfach mal ein Manifest für die offene Gesellschaft mittragen, ja. Und das sind so interessante, ich möchte das bitte möglichst ganz wertfrei sagen, ja, aber ich beobachte natürlich als Politikwissenschaftlerin vor allen Dingen die Verschiebungen in der Meinungsbildung, ja, also welche Leute gestern noch da waren und heute da sind. Und das fand ich bei dem Manifest, wie gesagt, dass dieses, vor allen Dingen dieses Ja-Aber, ne? Also dass die Entschuldigung, nicht mitzumachen, immer so im Nachsatz kam. Jetzt klingelt hier gerade ein bisschen mein Handy im Hintergrund, ich hoffe, man hört es nicht so sehr.
Die passen zum Berliner Ensemble. Die Schaubühne, der ich freundschaftlich und auch durch ein Amt im Freundeskreis verbunden bin. Ich war heute Morgen wieder beim Joggen geneigt, das zu fotografieren, das muss ich jetzt mal tun. Da gibt es Plakate, die plakatieren im Augenblick. Da steht nur drauf Schaubühne und dann gibt es irgend so ein buntes Muster. Da steht ansonsten nichts drauf. Was ich sehr eigentlich bezeichnend fand für auch die Rolle, die diese Häuser, die sich ja wirtschaftlich keine Sorgen machen müssen, weil sie staatlich subventioniert sind, was die Häuser für eine Rolle spielen, dachte ich, das ist fast schon selbstironisch, unfreiwillig. Ja,
ja, ich finde auch, man könnte ein Statement machen als Schaubühne. So. Ich kann verstehen, dass wenn man sozusagen von staatlichen Stützungsgeldern abhängig ist, Kurzarbeit in diesem Fall, dass man dann natürlich sozusagen den Ast, auf dem man sitzt, nicht abschneidet. Das ist ja das Klassische, ja, den Arm, der einen füttert, die Hand nicht beißt. Das kann ich schon verstehen. Trotzdem ist das ja eigentlich der Sinn von staatlichen Theatern. Ja? Also ich meine, Peter Zadek oder was haben die auf die Republik zum Aufschrei gebracht mit der Inszenierung, Schlingensief. Ja? Denn das ist staatliches Theater gewesen. Wir haben ja nicht diesen ganzen Bühnen gesagt, Moment mal, könnt ihr euch mal ein bisschen entradikalisieren. Ja? Sondern es war ja eigentlich immer der freie, geschützte Raum des Theaters, der ja auch nur deswegen funktionieren kann, wenn er staatlich gefördert und deswegen nicht abhängig ist von der Beurteilung dessen, was man da macht. Ja? Insofern wundert mich schon irgendwo, dass man sozusagen im normalen Spielbetrieb sind ja die Theater eigentlich unsere Bühnen, auf denen man die ganzen Unzulänglichkeiten der Gesellschaft gespiegelt bekommt. Ja, dafür sind ja Theater da. Und dass man das in der Krise nicht machen kann oder darf oder will, könnte man ja auch mal darüber diskutieren, warum das so ist. Ja, also eine neue Bravheit im Prinzip. Das, aber weil Sie das sagen, wir hängen gerade was an die Wände, an die Außenwände. Ich bin letztes Mal mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren, da war so ein großes Café irgendwie auf der, wie heißt die Straße da vor der britischen Botschaft, ja. Und die hatten alles überklebt mit nichts themenrelevant. Ja, das fand ich auch interessant. Mhm. Ja.
Also was die Theater angeht, und das gilt, glaube ich, auch für ein paar andere Lebensbereiche, denke ich immer, also vielleicht wird man eines Tages mal, also die goldenen 20er aus dem letzten Jahrhundert, wird man vielleicht eines Tages mal sagen, die goldenen 10er Jahre. Weil die 10er Jahre sind ja für viele, und ich denke, für die Kultur gilt das auch ganz besonders, durchaus sorgenfreie Jahre gewesen. Nicht, da ist nicht, musste man nicht sparen, da gab es keine, also jedenfalls so am eigenen Leibe keine großen Verwerfungen. Und es war eine recht stabile Zeit. Und da ist vielleicht im Theater auch ein bisschen der, nicht, da hat man einfach, da hat man ja politisch korrektes Theater vor politisch korrektem Publikum gespielt. Und man war sich eigentlich immer einig im Geiste. Und es gab nicht so richtig so die, oder man hatte nicht so richtig die Anlässe fürs Provokante oder fürs Anstößige.
Ich würde Ihre Einschätzung teilen, ja. Also ich habe die Nullerjahre auch erlebt, ich will jetzt nicht sagen als eine große Party, ja, aber es war schon die Zeit, wo hier in Berlin echt was abging. Berlin wurde gebaut, Berlin kam zusammen, auf einmal gab es, ich habe die erste Dekade in Berlin erlebt, ja. Insofern muss man nochmal gucken, wo hat man die erlebt? Ja, hat man die in Ostdeutschland erlebt? Hat man die in Westdeutschland erlebt? Was ja, also das Rheinland ist ja gerade in der ersten Dekade ziemlich wirtschaftlich abgesunken. Ja, also ich will das schon gerne auch ausdifferenzieren. Ja, für mich gibt es ja auch kein Deutschland. Ja, wir haben ein Sparkling Süddeutschland, BMW und keine Ahnung, Automobilindustrie. Und alle Leute, die von Deutschland reden, denken immer nur an Süddeutschland. Ja, aber das Westdeutschland längst was ganz anderes ist und wirtschaftlich ganz woanders steht mit Kohle, Energiewende und dass der Osten, die blühenden Landschaften und so weiter. Ja, also wir haben ja eigentlich drei Deutschland. Hatten wir uns immer, ne? Wir hatten immer Hohenzollern, Wittelsbacher und die freie Rheinschiene. Ja.
Wir hatten
also
den Norden da.
Und den Norden. So, aber um darauf zurückzukommen, ich habe es wie Sie empfunden. Also es gab hier Berlin, keine Ahnung, die Bar 25, eine einzige Techno-Party. Es war vor der Bankenkrise, alle hatten Geld und man hatte das Gefühl, es gibt kein Ende. Ja. Und es wurden eben damals, wenn wir uns zurückerinnern, Agenda 2010, natürlich auch über die Hartz-IV-Reform, die SPD bedauert es ja zum Teil bis heute, ja, streitet sich ja drüber. Aber es war natürlich ein Zug, der wirklich so in die ewig glorreiche Sparkling Future gefahren ist, natürlich auf Kosten des unteren Fünftels. Das wissen wir aus den Sozialwissenschaften seit 20 Jahren, ja, dass natürlich mit Hartz-IV und der Agenda 2010 den Niedriglohnsektor wirklich was passiert ist, auch an gesellschaftlichen. So, wenn Sie jetzt sagen, das war dieses Gefühl, würde ich das für mich und Berlin auch gelten lassen, aber wir dürfen nicht übersehen, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, wir hatten ein mit Wejew, wir hatten noch nicht den sozusagen Putin, den wir heute haben. Ja, wir hatten eine Türkei, wo wir sogar die Hoffnung hatten, dass die Türkei, Erdogan, haben alle vergessen, nach 2001 die große Verfassungsreform. Wir freuen uns auf eine demokratische Türkei, bevor auch diese Erweiterungsverhandlungen schiefgehen. Es gab die Osterweiterung, ja. Wir waren immer noch bei Fukuyama, das Ende der Geschichte. Ja, wir haben gewonnen, die Demokratie, die Marktwirtschaft hat gewonnen. Jetzt machen wir die Osterweiterung und es gibt kein Ende. Ja, das war das Zeitgefühl. Und es ist natürlich abrupt sozusagen beendet worden mit der Bankenkrise, die einfach alles umgedreht hat. Ja, und
aber nach der Bankenkrise, ich meinte eigentlich mehr die 10er Jahre, nach der Bankenkrise war es eigentlich auch alles wieder schnell, also jedenfalls für die Mehrheitsgesellschaft. Sie haben natürlich recht, dass das nie für alle gilt, aber für die Mehrheitsgesellschaft waren die 10er Jahre stabile Jahre.
Würde ich sagen, auch wenn ich so auf mein Umfeld gucke, ja, also alle, die in guten Jobs und so waren, die haben nicht gemerkt, dass die Bankenkrise trotzdem die Zäsur war. Ja, aber wenn wir jetzt nochmal einen Podcast machen, können wir genau darüber sprechen. Ich kann Ihnen sehr dokumentieren, dass die Bankenkrise der Riss war, auch zu dem Populismus, dass die populistischen Parteien, ja. Marine Le Pen hat zwischen 2012 und 2015 15 Prozentpunkte gewonnen. Der polnische Populismus beginnt 2015 mit der PiS. Orban hat 2009 die populistische Wende gemacht. Also die soziale Krise als Nährboden für den Populismus, den wir in den 2020er, also die zweite Dekade beobachten, das war angelegt, dass wir eine gut situierte, bessere Bürgerschicht hatten, die das alles noch nicht gemerkt hat, sondern die das im besten Fall gemerkt hat mit der Flüchtlingskrise, ja, weil die Geflüchteten so sichtbar waren. Da gebe ich Ihnen recht. Trotzdem würde ich gerne eine Krisendekade verhandeln, also Eurokrise, Bankenkrise, Austeritätskrise, Geflüchtetenkrise, Maidan nicht zu vergessen, Russlandkrise 2014, ja, und die Pandemie sozusagen als letzte der jetzt großen Krisen, fast zum Abschluss einer Krisendekade, an der jetzt einfach keiner vorbeikommt, weil selbst wenn man bei der Bankenkrise nicht hingeguckt hat und selbst wenn einem die Geflüchteten irgendwie egal waren oder was auch immer, an Corona kommt ja keiner vorbei.
Ja. Jetzt sitzt ja hier noch mit am Tisch Albrecht, der ist, das darf ich verraten, jetzt mal gerade 30. Und diese Generation, also die, die wir in den letzten 10 Jahren auch, wenn wir unterrichtet haben, die haben es doch eigentlich, ich beobachte da noch große Verunsicherung jetzt auch, was das Corona-Thema angeht bei den Jüngeren. Also die haben doch eigentlich Krise, also wenn sie zu denen gehört haben, die studiert haben und halt so aus den Kreisen kommen, die haben doch Krise eigentlich als Erwachsene nie erlebt.
Die jüngere Verunsicherung, die beobachte ich auch. Ich habe übrigens 2 Söhne, die sind 27 und 29, die sind jetzt nicht so ganz sehr verunsichert. Ja, ich habe einen Arzt in Paris in einem Krankenhaus, ich habe einen MBA und so Bankwirtschaft in Paris auch. Aber ich beobachte, dass auch da, da kann man vieles beobachten, ne? Auch wenn Sie Fridays for Future und so angucken, diese Jugendbewegung. Was Sie beobachten, ist tatsächlich eine große Zukunftsangst, gepaart mit einem großen Idealismus, viel zu tun, das wäre so Fridays for Future. Allerdings auch, wir haben das auch, da gibt es auch Studien zu, nicht unbedingt nur sozusagen aus Gutmenschentum heraus, sondern eben auch hedonistisch. Ja? Also Sie haben natürlich auch bei Fridays for Future ist nicht nur ich will die gute Erde retten, sondern auch, ich will noch eine Scheibe von dem haben, was ich von den Eltern kenne. Ja, es gibt große Anteile von Hedonismus. Und da kann man eben auch sehen, dass eine unglaubliche Polarisierung unter jugendlichen Leuten, also die sozial nicht Privilegierten, die bildungsfern sind und so weiter, die immer weiter abrutschen, Corona jetzt nochmal obendrauf, die nicht nur verunsichert sind, sondern fast schon lethargisch, ja, also die immer weiter gehen in die Computerspiele und keine Ahnung, ich habe eh keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, ich spiele halt irgendwie Skat im Internet und dann kriege ich 1000er schwarz und es geht schon irgendwie, das ist so das eine, ja. Und Sie sehen aber bei den, und ich kann das genau sehen, weil ich ja im universitären Bereich bin und ich sehe auch, welche Leute kommen von den Privatunis und ich kann ziemlich genau sehen, dass sozusagen die öffentliche Universität fast nur noch so eine Einstiegsuniversität ist, ja. Da muss man halt den ersten BA und so machen und dann muss man aber irgendwie weiter, ja. Mindestens auf die LSI oder an die Fletcher School oder auf eine Business School. Und dann kriegt man noch eine Schnitte von dem Leben, was die Eltern hatten, ja. Das heißt, die Polarisierung unter den jungen Leuten ist manifest und die Verunsicherung ist auch manifest. Und die Frage ist, geht beides, Verunsicherung, geht das jetzt in Engagement, Fridays for Future? Geht das in Egoismus, ich muss noch eine Schnitte mitbekommen, oder geht das in die Lethargie, Computerspiel, sonst ist eh und für mich nichts mehr da. Ja? Da würde ich also nicht von der Jugend sprechen wollen.
Aber wenn man sich mal anschaut, so öffentliche Debatte, und wenn man sich vielleicht auch mal so ein bisschen vor Augen führt, wie man dann so auch kennt, junge Leute, also ich spreche jetzt wieder von der Corona-Krise, junge Leute kommen da doch gar nicht vor. Also wo sind eigentlich die Studenten geblieben?
Ich habe ein weinendes Herz für die Studierenden. Ich sehe, dass gerade die entweder sozusagen rechnerisch jetzt vom Abi kommen an die Uni und die das gesamte soziale Milieu eines ersten Semesters nicht erfahren haben, ja, Erstsemesterpartys kennenlernen, sich verlieben, was man halt im ersten Semester so macht, ja, das findet ja alles nicht statt. Die persönliche Nähe, Konfrontation, Diskussion in einem, also ich unterrichte ja selber, ja. Sie haben eine andere Diskussion, natürlich können Sie unterrichten, ich kann auch unterrichten im Zoom, ja. Aber generell sieht man die Schüchternen nicht, ja. die verschwinden im Zoom irgendwo nach unten, wenn sie da 30, 40 Leute in der Klasse haben. Diejenigen, die eh schon immer aufzeigen, sind im Zoom auch dann oben. Ne? Allein in der Kachel kann man ja immer nur vier Leute haben. So, ja. Also sie können viel schneller verschwinden. Ja? Und die, die am Übergang sind, also vom Abi an die Uni oder von der Uni in den ersten Job, die sind auch ganz schwierig dran, ja, weil die diese, also Übergänge sind gerade ganz schwierig zu meistern, ja. Generell gilt, dass ich auch von ganz vielen Lehrkräften überall höre, dass das Online-Teaching, zumal nach einem Jahr, ich sage ja nicht, dass man das nicht machen kann, dass das nicht auch schön ist und teilweise auch ergänzend sein kann, man teilweise sogar auch Dinge besser machen kann, ja, das sage ich alles gar nicht, ja. Aber das monokausale Online-Teaching über einen langen Zeitraum, da verliert man wirklich alles, ja. Also sozusagen, man verliert ja buchstäblich die dritte Dimension. Mhm. Und die dritte Dimension ist ja eigentlich alles, ja. Also der Geruch, der Geschmack, die Augen, Blickkontakt für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, ja. Also wenn ich unterrichte, habe ich natürlich immer meine Klasse im Blick und habe immer Leute im Auge, ja. Wenn ich das Gefühl habe, keiner hat mehr mit mir Blickkontakt, dann weiß ich, ich mache etwas falsch, ja. Mhm. Und das
sehr vertraut, ja.
Ja, und das findet ja in alles nicht statt. Und deswegen... ja, da reden wir jetzt von den Studierenden. Aber wenn Sie allgemeiner fragen, ist ja die Frage Jugendliche, sagen wir jetzt mal 8 bis 16 und Kinder. Ja. Mhm. Und wir hören ja, ich habe gerade vor 3 Tagen so einen Aufruf unterschrieben, wo Kinderärzte nochmal auch einen Brief an die Kanzlerin gerichtet haben. Sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen aufzuzählen. Ja. Die Feinmotorik, wir haben jetzt 6- oder 7-Jährige, die können nicht mehr rückwärts gehen oder auf einem Bein stehen, was aber ganz wichtige feinmotorische Sachen sind, die sie in diesem Alter lernen müssen. Schwimmen zum Beispiel, ja, wir haben jetzt 2 Alterskohorten von Nichtschwimmern. Augäpfel, die massiv geschädigt sind in diesen jungen Jahren, wo die Augäpfel sich noch einpendeln müssen wegen dieser nur kurz sehen, nicht mehr weit sehen. Vermehrtes Computergaming, vor allen Dingen bei Jungen, ja, hat sich verdreifacht, die Zahl, die in Spielen verbringen. Damit natürlich auch, was ist deren Realitätswahrnehmung, ja, es ist ja ganz, also bei diesen Computerspielen haben sie ja ständig Credits, ja, sie machen irgendwas, kriegen sie gleich 3 Kronen oder 5 Euro oder was auch immer. Und im realen Leben kriegen sie das aber nicht unbedingt, ja. Das heißt, wie werden die jetzt programmiert? Das heißt, die Schädigungen in diesen Alterskohorten können wir ja noch gar nicht abschätzen, weil wir sie noch gar nicht auch in Langzeitstudien erfassen können. Aber es gibt Leute, die von vielen Aspekten auf durchaus ganz schwerwiegende Langzeitfolgen verantwortlich machen. Zum Beispiel auch Kindergärtnerinnen, habe ich mir sagen lassen, die jetzt sagen, wenn die Kinder wirklich in jungen Jahren mit der Maske in Klassen sind, lernen die nicht sprechen. Warum? Weil man auf die Lippen gucken muss, um sprechen zu lernen. Ja? Und ich freue mich tatsächlich oder ich bin sehr froh, dass jetzt diese Themen offensichtlich in einen breiteren Fokus rücken, so damit wir, auch wenn es immer noch wieder geht um Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, dass diese Argumente vielleicht zunehmend jetzt doch in den öffentlichen Diskurs kommen können.
Jetzt sagt uns ein Karl Lauterbach wieder, also jetzt ging es doch nur darum, noch mal 6 Wochen durchzuhalten. Und also das ist ja so eine typische Durchhalteparole, die man da jetzt immer hört. Das sind eigentlich immer Durchhalteparolen, die sich an die Starken richten und nicht an die Schwachen.
Das ist schon mal das Erste, aber wir könnten auch zurückgehen zu Karl Popper. Das ist das, was Karl Popper bezeichnen würde als offensichtlich Leute, die nicht in der Lage sind, die Grundannahmen ihrer Annahmen zu hinterfragen. Ja, weil dieses nur noch 6 Wochen, nur noch 2 Wochen, nur noch 3 Wochen hören wir ja nun wirklich schon seit langer Zeit. Es hat ja zu nichts geführt. Also erstmal ist es ja fast schon bizarr, dass man jetzt einen Lockdown fordert, wo wir schon im Lockdown sind. Ja, also weite Teile des öffentlichen Lebens sind stillgestellt. Das heißt, wo ist denn da das Potenzial für noch mehr Lockdown? Also sofern wir uns darauf einigen, dass wir die Züge, die Krankenschwestern, die Ärzte und die Infrastruktur hier brauchen, sind alle anderen eh schon im Homeoffice. Vielleicht noch ein paar Unternehmer. Na klar, es gibt Unternehmer, es wird ja jetzt hier testen und so, die offensichtlich noch die Mitarbeiter nehmen, sehen wollen, weil sie ihnen nicht vertrauen. Ich weiß nicht, wie viel das an Masse ist und welches Einsparpotenzial an Mobilitätskontakten da noch ist. Ja? Insofern ist tatsächlich die Frage, wieso wir bei einiger Evidenz, es gibt verlässliche Studien, übrigens auch bei der WHO auf der Webseite, ja, dass diese sogenannten Non-Medical Measures keine messbaren Effekte haben, ja, auf das Infektionsgeschehen. Wir wissen aus Dänemark, wo jetzt gerade geöffnet wurde, weitgehend und eigentlich alles, zum Beispiel die Schulen, und es keine größeren Dramen gibt, Schweden das Gleiche, auf USA habe ich schon verwiesen, in Madrid zum Beispiel sind die Theater offen, ja. Das heißt, man könnte ja auch mal Herrn Lauterbach fragen, warum er das alles nicht wahrnehmen möchte. Und dann müsste Herr Lauterbach zwei Dinge beantworten, nämlich einerseits, warum er das alles nicht wahrnehmen möchte, aber zum Zweiten auch, wo denn das sozusagen noch reduziertere Einsparpotenzial bei Mobilitätskontakten liegen soll, wo doch eigentlich schon die Mobilität auf ein fast Minimum reduziert ist, ja.
Jetzt ist Karl Lauterbach ja, das heißt immer, er sei Epidemiologe, weil er, glaube ich, mal irgendwo Public Health Master oder sowas studiert hat. Aber er ist ja in erster Linie Politiker. Und er ist einfacher Abgeordneter des Deutschen Bundestags, hat dort auch keine Funktion, ist nicht etwa gesundheitspolitischer Sprecher der SP, das war er mal früher. Wieso findet er so viel Gehör?
Wissen Sie, es steht mir nicht zu und ich mache es mir das nicht an, Herrn Lauterbach zu kritisieren. Ich war einmal mit ihm in einer Markus-Lanz-Sendung, fair enough. Ich gucke tatsächlich nicht viel Fernsehen. Ja, ich beziehe meine, bewusst übrigens, ja, möchte ich lesen und ein bisschen Radio hören, um mich auch nicht so blenden zu lassen, also buchstäblich blenden zu lassen. Ja, das möchte ich nicht. Ich fand es zum Beispiel zu Beginn der Krise wahnsinnig anstrengend, immer dieses Bild von diesem Coronavirus zu sehen, ja, weil ja keiner weiß, wie dieses Ding aussieht, ja, und dass ich also sozusagen eine visuelle Vorgabe bekomme, wie das auszusehen hat, obwohl das ja sicherlich nicht irgendwie so rosa Pfropfen hat, ja, dieses Virus in echt, ja. Das hat mich einfach sehr gestört. Und warum Herr Lauterbach das macht, weiß ich nicht, muss man ihn selber fragen.
Warum findet er so viel Gehör? Das ist, warum
ja,
er das macht,
ist warum findet er so viel Gehör? Weil andere nicht sprechen wollen, weil, siehe Manifest für die offene Gesellschaft, der Diskurs sozusagen vermint ist. Ja? Jeder, der spricht, steht unter Verdacht, rechts unterwandert, Aluhut, irgendwas zu sein. Jeder, der kritisch zu den Maßnahmen spricht, steht unter Verdacht, ein Zyniker zu sein und ein Menschenverachter. Und vielleicht hat er dann sogar Angst, denunziert zu werden. Ja, das passiert ja auch. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass das ist in meinem Umfeld, kann ich das so sagen. Ja, ich habe viele Leute, das sind alles, ich sag mal, der Schreckbauch dieser deutschen Gesellschaft. Ja, alles Anwälte, Ärzte und so weiter, die sich in geschlossenem Raum wahrscheinlich eher Verhaltensmaßnahmen kritisch äußern würden, aber das nie laut sagen würden. Ja, also ist schon mal die eine Frage, warum sprechen nicht alle? Also wer macht überhaupt den Diskurs? Ja, und in einem Moment, wo so viele den Diskurs nicht machen, ja, weil er offensichtlich vermint ist, gibt es halt einige, die durchlaufen. Und das ist eben jetzt Herr Lauterbach. Ich mache mal einen Vergleich, dann fühle ich mich wohler. Aber in der Eurokrise war das Hans-Werner Sinn. Und der hat ja sozusagen über 2 Jahre Eurokrise, während die beim Frühstücksfernsehen ARD den, ich bin jetzt mal wirklich unterkomplex, bügelnden deutschen Hausfrauen erklärt, es sind die Frauen Griechen. Ja? Und es waren nicht die Frauen Griechen. Und es ist im Grunde so ungefähr alles falsch gewesen, was er ihnen erzählt hat. Ja? Also, dass die Griechen es waren, ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag dazu halten, ja, wie viel die Griechen uns wirklich schulden und wie viel wir den Griechen schulden, weil wir haben den Griechen Kredite gegeben für 2,5% Zinsen, die Griechen mit 5% zurückzahlen. Wir hatten die abenteuerlichsten Diskussionen, übrigens auch kleinteiligste Diskussionen damals, ob jetzt die Mehrwertsteuer in Griechenland oder die Taxifahrer irgendwie eine Lizenz, als wenn das die Bankenkrise gelöst hätte. Ja. Ja? Und ich saß vor 10 Jahren fast ebenso fassungslos vor dem Fernsehen und habe mich gefragt, wie kann es sein, dass da einer so durchläuft? Wie kann es mit nachweislich falschen Argumenten, wie kann es sein, dass diejenigen, die andere Argumente hätten, praktisch nicht vorkommen? Wie kann es sein, dass man fast nicht Paroli geben kann? Weil wenn man sagt, Moment mal, so ist das, also es ist anders, dann ist man gleich, du würdest ja das Geld den Griechen in die Rachen schmeißen. Ja? Und insofern ist für mich, gibt es viele Analogien von der damaligen Diskussion zu heute. Und sei es die Analogie, dass wir auch heute ja wahnsinnig kleinteilig argumentieren. Ja? Die Masken und aus Vlies und FPC2 oder was auch immer jetzt eine medizinische Maske ist, wie die alle heißen. Ja? Und ob der Schal ausreicht, um diese Kleinteiligkeit dieser Diskussion, ja? Belüftungsanlagen an Schulen, wo doch eigentlich so viel Manifest, das hier auf dem Spiel steht, ja, Grundfesten der Demokratie, zivilisatorische Brüche, die Ausbildung der nächsten Generation und so weiter, das wundert mich schon sehr, ja, dass die großen Themen selten in den Talkshows auf den Tisch kommen, sondern eher die kleinteiligen Themen, ja. Und die Analogie, warum das so ist, ist, ich würde mal sagen, Regime der Angst, wenige, die sprechen, völlige Überforderung der Öffentlichkeit, weil inzwischen schlagen wir uns ja auch mit mit Studien umher, wie man in schlechten Slapsticks früher so Torten geworfen hat. Ne? Also sag, gib du mir eine Studie, ich hätte da auch noch eine Studie. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo sich dann viele einfach rausnehmen, mein Empfinden nach dem Motto, es ist mir alles zu dumm, ja? Mhm. In dem Moment laufen halt einige durch. Mhm.
Das ist eine ganz interessante Parallele mit Hans-Werner Sinn. Wenn ich mich auch noch erinnere, und es ist auch eine interessante Parallele mit diesem Narrativ der faulen Griechen und Italiener und Spanier, wo so auf einmal wieder so lauter so Klischees hervorkommen, die man eigentlich von denen man eigentlich gedacht hat, sie sind mit dem Ende der 70er eigentlich verschwunden. Ich fühlte mich an meine Jugend erinnert, als ich diese, die Italiener, die immer nur Dolce Vita machen,
alles, man, alle Klischees, die ja, waren bei der Bankenkrise,
alles
wieder
da. Und es wurde medial ziemlich unreflektiert auch immer wieder gekaut. Und dazu passte natürlich auch so jemand wie da. Dazu gab es dann den passenden Wissenschaftler, das war Herr Sinn, der genau das erzählte, was.
So, jetzt erzähle ich mal eine Anekdote, weil ich halt vor 10 Jahren wirklich können Sie ja nachgucken, Phoenix und keine Ahnung, wie viele Diskussionen ich zu diesem Thema gemacht habe, ja. Da war ich natürlich meistens die einzige Frau, ja, weil wer interessiert sich schon für die Bankenkrise? Das war ja so ein Männerterritorium. Und ich erinnere mich wirklich einmal bei Phoenix, da war ich mit, ich will jetzt keine Namen senden, Herr Sinn war auch dabei, und noch, ich glaube, es waren 3 andere Diskutanten, Männer über 70. Ein ehemaliger deutscher EU-Kommissar, Schweizer Botschafter, ich weiß es nicht mehr, aber es waren 3 Männer über 70, zum Teil emeritiert, ja. Und Herr Professor Sinn, ich glaube, das darf man hier erzählen, kam schon bei der Begrüßung auf mich zu und sagte als erstmal, Sie sind sicherlich die Moderatorin. Ja? Worauf ich sagte, nein, ich bin auch Professorin und werde mit Ihnen gleich in der Sendung diskutieren. Mhm. Ja? Das ist ja schon mal eine Setzung. Ja? Sie sind sicherlich die Moderatorin. Ja? Und dann saßen wir endlich in der Sendung und dann sagte der Moderator zu mir, Sie, Frau Gero, Sie sind ja hier die Jüngste in der Runde. Wie schätzen Sie denn jetzt diese Euro-Krise ein? Es war 2015, kurz vor dem Europawahl. Ja? Da habe ich gesagt, hören Sie, ich bin 50. Und die Tatsache, dass ich die Jüngste in dieser Runde bin, ist das Problem dieser Sendung. Mhm. Ja? So, und das war das Niveau, auf dem wir damals über die Euro-Krise diskutiert haben. Nur mal kurz gesagt, Deutschland ist das zentrale Land Europas. Und wenn hier irgendwas falsch läuft in der Europapolitik, dann geht nicht nur Europa kaputt. Deutschland kracht mit zusammen. Und dass das damals keiner gesehen hat, war damals meine große Tragödie. Jetzt zurück zu Corona, aber wir haben es schon gesagt, mit Blick auf die Kleinteiligkeit, mit Blick auf wer spricht eigentlich, mit Blick auf die Zementierung von Argumenten, die offensichtlich vernünftig sind, weil sie mit dem Schaum vor dem Mund funktionieren, ja, die faulen Griechen, ja, oder jetzt zu Corona, sie sind so menschenverachtend, wenn sie die Maßnahmen kritisieren, ja, das sind ja Schaum vor dem Mund Argumente zum Teil. Und insofern kann man, denke ich, Parallelen ziehen, die habe ich ja jetzt hier gezogen. Aber wichtig ist halt zu verstehen, eine Bankenkrise hat ja keinen interessiert. Wen interessieren denn irgendwie die Leerankäufe, was auch immer, von irgendwelchen Hedgefonds im Zuge der Bankenkrise? Das versteht ja kein Mensch. Ja? Mhm. Es wird noch im Handelsblatt ein bisschen behandelt, stand schon nicht mehr in der Bild-Zeitung. So. Deswegen konnte das damals ja auch so passieren. Corona ist natürlich deswegen anders, weil an Corona einfach kein Mensch vorbeikommt. Kein Mensch. Ja? Wir müssen uns jetzt alle fragen, wirst du geimpft? Ja, nein. Wie stehst du zur Impfung? Willst du getestet werden? Wie auch immer. Wie kommen wir hier wieder raus und so weiter. Und deswegen ist natürlich das Erregungspotenzial in dieser Diskussion und damit eben auch das Potenzial, bestimmte Positionen zu zementieren, basierend auf Angst und so weiter, wahrscheinlich ungleich größer als bei der Banken- und Euro-Krise.
Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass manche Journalisten, denen kann es gar nicht krass genug sein, was jetzt an Szenarien kommt und an Maßnahmen gefordert wird. Und ähnlich, und da passt natürlich ein Lauterbach immer gut rein, weil er immer das Passende sagt dazu.
Deswegen sage ich auch immer ganz entspannt, dass wenn es darum geht, dass wir uns jetzt hier sozusagen an radikalen Forderungen überbieten, hätte ich als Politikwissenschaftlerin auch einiges zu sagen. Ja, mit Blick auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, mit Blick auf völlig polarisierte Diskussionsforen, Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten, die nicht mehr dafür sprechen, dass wir als Gesellschaft hier auch nur irgendetwas teilen und sei es noch die mediale Kommunikation, wo ja dann schon mal die Frage ist, wie wollen wir uns eigentlich noch verständigen? Wie wollen wir eigentlich noch Mehrheiten und Minderheiten akzeptieren, was ja ein Grundbestandteil von der Demokratie ist, ja, dann sozusagen auch die Versuchung dieser ganzen basisdemokratischen Elemente, die ja schon vorher im öffentlichen Raum waren, immer mehr in den öffentlichen Raum kommen und man auch bei Corona ein bisschen das Gefühl hat, da ist so eine Gegenöffentlichkeit im Internet, die gegen die Leitmedien irgendwie in Szene gebracht wird. Das alles hat zutiefst Spaltungspotenzial. Wir sehen ja, dass das auch politikwissenschaftlich interessant ist, ja, wenn Sie zum Beispiel in Frankreich oder in Österreich sehen. Es geht ja dann immer darum, was setzt die Staatsgewalt durch, ja? Bei Demonstranten, bei Demonstrationen zum Beispiel, wenn dann Polizisten Demonstrationen sozusagen auseinandertreiben müssen, mhm, oder so, ja, oder Maskenpflicht durchsetzen müssen. Und Sie hatten in Frankreich oder auch in Wien einzelne Fälle, wo die Polizisten die Seite gewechselt haben, ja, wo die Polizisten die Helme abgenommen haben und sozusagen auf die Seite der Demonstranten gegangen, mhm, sind, ja. Als Politikwissenschaftlerin gucke ich da drauf und sage, ja, wenn Sie das zu Ende denken, ist das, nennt man das eigentlich Putsch, ja. Also wenn die Armee und die Polizei die Seite wechselt, ist das eigentlich in den Ländern, in denen wir sagen, gibt es keine Regierung, sondern Regime, ja, dann ist es eigentlich ein Putsch. Und es gibt in der Politikwissenschaft seit 2015, kann ich das beobachten, immer mehr den Topos des Bürgerkrieges. Ja, Ninon, für diejenigen, die es das interessiert, ich gebe auch gerne die Literatur heraus, ja, Ninon Granger, großartige französische politische Theoretikerin, hat 2015 schon ein Buch geschrieben über Oublier la guerre civile, ja, vergessen wir den Bürgerkrieg. Also wenn es darum geht, die derzeitige Situation auf bestimmte Dinge zu dramatisieren, könnte ich als Politikwissenschaftlerin auch einiges an Dramentableau an die Wand werfen. Aber eben nicht mit Blick auf das Virus, sondern mit Blick auf übergeordnete Thematiken, die diese Gesellschaft betreffen. Ich mache das nur nicht, ja, weil ich bin ja hier, um konstruktiv zu diskutieren, wie wir alle möglichst da rauskommen. Und ich möchte auch gern die Hand der Versöhnung ausreichen. Das haben wir ja gemacht im Manifest der offenen Gesellschaft. Können wir noch miteinander reden, ja? Und ich kann ja nur mit jemandem reden, wenn ich vorher die Diskussion enthysterisiere, wenn ich sie vorher versachliche, wenn ich vorher nochmal, ja, auch nüchtern auf Zahlen gucke und eben das mache. Und da, deswegen möchte ich da keine Drama Queen sein. Mhm. Abgesehen davon, dass sich die Vorhersagen von Herrn Lauterbach auch bisher nicht bewahrheitet haben. Ja? Wenn wir nicht, dann haben wir so und so viele Millionen Tote oder 100.000 Tote haben wir nicht. Ja? Und schon gar nicht zwischen den 40- und 60-Jährigen. Ja? Ich würde gerne noch mal darauf verweisen, dass ein kluger Physiker von der Universität Leipzig vor 2 Tagen in der NZZ, wir sprechen heute am 19. April, ja, vor 2 Tagen in der NZZ einen klugen Artikel gemacht hat, wo er auch die Simulationen mit Blick auf die Mutation dieser B-Variante des ansteckender, tödlicher und so weiter. Und der hat im Grunde, wie man halt in der Wissenschaft es macht, deswegen gilt ja der Wissenschaftspluralismus, hat im Prinzip diese Simulation auf gut Deutsch zerpflückt, ja, und eben auch gesagt, dass sich auch diese Horror-Szenarien-Studie nicht bewahrheitet hat. Und das wäre doch jetzt mal sozusagen das Gebot der Stunde, dass wir mit diesen Studien nicht mehr um uns herum werfen wie in so einer Slapstick-Schlacht, sondern sagen, du hast die Zahlen, ich habe die Zahlen, können wir die mal dekonstruieren, wie kommen wir zusammen?
Oh, da fallen mir jetzt gleich mehrere Sachen ein, die völlig durcheinander gehen, und ich versuch's mal. Also erstmal habe ich ja den Eindruck, dass es gar nicht so ist, wie es immer mal angenommen wird, dass sich die Politik so stark von den oder der Wissenschaft beeinflussen lässt, sondern, glaube ich, eher von den Medien. Also, um mal kurz eine, und jetzt kommt noch was anderes, damit ich es nicht vergesse. Was mir auffällt, ist, also als jemand, der jetzt als Jurist sich seit über 20 Jahren mit Daten befasst, springt mir immer die Datengläubigkeit ins Auge. Es geht nie um Fakten, es geht nur noch um Daten. Und Datum ist ja 1-0, also das ist eigentlich was ganz Primitives. Das ist das Zweite, was mir auffällt zurzeit.
Jetzt mache ich gerade noch mal einen kleinen Schlenker, weil ich gar nicht weiß, wollen Sie das mal cutten und wir fangen neu an, weil das Band sonst zu lang wird? Oder machen wir jetzt mal? Okay, dann die zwei Sachen. Die Medien und die Daten. Ja, ich wehre mich schon gegen die Medien. Ja, wer sind denn jetzt die Medien? Ja, also was wir doch haben, sind sozusagen Leitmedien, wie auch immer wir sie nennen, ja, der Deutschlandfunk, der Spiegel, die Zeit, das, was wir hier in diesem Land als Leitmedien nennen und gerne auch noch die regionalen Medien dazu, die Ostsee-Zeitung, die Augsburger und so weiter, ja, öffentlich-rechtliche. Und dann haben wir doch in dieser Krise wie nie zuvor gesehen, dass wir offensichtlich massive Gegenöffentlichkeiten im Internet haben. Ja? Übrigens Internet, YouTube-Clips und so weiter. Also es ist ja sozusagen The Medium is the Message, das großartige Buch aus den 70er Jahren. Gelingt ja das nicht mehr, was ja in Zeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch gelingen konnte, nämlich dass eine bestimmte Deutungshoheit sozusagen festgezurrt wird. Ja? Also Foucault, tout craché, würde man sagen, ja? Sie haben eine Politik und weil Ihnen der Medienapparat, die öffentlichen, rechtlichen und so weiter, nicht Staatsmedien, ja? Ich möchte hier unterscheiden, öffentlich-rechtliche, immer in der kritischen Funktion, aber natürlich haben Sie, the medium is the message, solange Sie einen öffentlichen, rechtlichen Rundfunk haben, wo Sie Journalistin sein müssen, eine Ausbildung haben müssen, bevor Sie mal ein Mikrofon kommt, ja, können Sie natürlich, wie Habermas sagen würde, können Sie fokussieren und Sie können filtern. Ja, es kommt halt nicht jeder vor eine Fernsehkamera und es kommt nicht jeder an Mikro. Das hat sich mit den sozialen Medien geändert. Jeder kann sein iPhone nehmen. Sie ja auch, machen Sie gerade. Sie halten es mir entgegen. Ich spreche Ihnen auf Ihr iPhone. Wir machen gerade eine Gegenöffentlichkeit. Jedenfalls sind wir kein Leitmedien. Ja? Das Interview wird jetzt nicht gedruckt in der FAZ, aber Sie senden das aus mit Ihrer Kanzlei. So. Und das machen wir zum ersten Mal als gesamtgesellschaftliche Erfahrung. Ja, insofern, wenn es überhaupt die Medien irgendwann nicht mehr gab, die Medien, dann jetzt. Es gibt die Medien nicht mehr. Ja? Und das, was und weil das so ist, wird ja so polarisiert. Weil das so ist und weil, glaube ich, die Leitmedien auch den Druck der Gegenöffentlichkeit merken, es ist ja so kommunizierende Röhren, wird der Druck der Leitmedien, das sozusagen durchzudrücken, was sie jetzt glauben, was jetzt der Diskurs ist, und alles andere zu diskreditieren, immer stärker. Ja? Also ich glaube, es hat zentral mit diesen Gegenöffentlichkeiten zu tun, weil eben jetzt alle funken und senden können. Ja? Was im Grunde dazu gehört, dass keiner mehr zuhört, aber alle funken. Ja? Also wir sind ja fast umgekehrt zu früher, wo wenige gesendet haben und alle hören mussten, aber jetzt funken alle und keiner hört mehr zu. Ja? Das ist ja so ungefähr der Tatbestand der heutigen Medien.
Habe ich auch manchmal den Eindruck, ja.
So. Und jetzt kommen wir zu den Daten. In dieser Situation haben wir also sehr oft, wie Sie sagen, das Argument, dass die Leitmedien, das Narrativ, Corona, Lockdown, noch zwei Wochen, es muss jetzt sein, es muss jetzt sein, guck doch auf die Zahl. Ja? Gegen die Zahl kannst du nicht argumentieren. Ja? Das ist ja, gegen Zahlen kann man nicht argumentieren. Niklas Luhmann hat ja mal gesagt, eine Statistik ist eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die ich dann interpretiere. Ja? Wir haben gute Sozialwissenschaften, wir haben gute Methoden, wir können ganz gute Umfragen machen. Trotzdem hat jede Umfrage ist eine eingegrenzte Wirklichkeit. Ja? Ich befrage ja nicht real 60, 80 Millionen Deutsche, sondern ich befrage 2000, ein Sample, dann wird hochgerechnet und so weiter. Das sind alles sehr ausdifferenzierte Methoden und trotzdem ist es eine Zufallsauswahl, die ich da vornehme. Ja? Ein kleines Sample, an dem ich übrigens nur mal für die ZuhörerInnen, ja, also wenn Sie die Vogue oder so lesen, dann ist ja ganz interessant, wenn Sie L'Oreal oder irgendeine Hautcreme, ja, 70% weniger Falten bei 80% der Probanden, ja. Dann guckt man sich dann im Kleingedruckten, das ist meistens so kleingedruckt, dass man die Lupe nehmen muss, da steht da drin, wie viele Probanden gab es? Ja, 18, ja. 80% von 18 sind dann irgendwie 14 Probanden, ja, also nur mal so. Also ist tatsächlich die Frage, was sind Zahlen? Ja? Das erste ist, was ist die Selektion, die Sie vornehmen? Die zweite Frage ist, wo gucken Sie nicht hin? Also was beobachten Sie nicht? Mhm. Und die dritte Frage bei Zahlen ist natürlich die Subjekt-Objekt-Beziehung. Das heißt, der gleiche Zahlensatz, der gleiche Datensatz, gucken Sie da drauf und springt Ihnen die Zahl ins Auge und ich gucke drauf und mir springt die Zahl ins Auge. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, eines der großen Versäumnisse, das wurde ja auch vielfach thematisiert, dass wir immer noch keine zuverlässigen Kohortenstudien haben. Also die einzige zuverlässige Kohortenstudie war ja die von Herrn Streeck aus Heinsberg. Ja, gleiche Gruppe, Messungen, also dass wir eine stabile Referenzzahl haben, was wir eigentlich als Kohorte hier nehmen. Da wir mehr oder weniger willkürlich messen, immer mehr mal mehr, gibt es mehr positive Ergebnisse. Das heißt, eine gewisse Willkür haben ja jetzt, da bin ich gar nicht befugt, aber es gibt wirklich ganz viele Statistiker, die das alles schon aufgeschrieben haben. Und gerade vor diesem Hintergrund, dass das also sozusagen ein wirklich offenes Geheimnis ist, wundert mich schon sehr, wie mit dem Argument, das sind aber doch Zahlen, denen kannst du nicht widersprechen, wie mit diesem Argument tatsächlich noch Politik gemacht werden kann, beziehungsweise vielleicht gar nicht Politik gemacht werden kann, aber moralisiert werden kann. Ja, moralisiert werden kann.
Ich erkenne dort einiges wieder oder meine einiges wieder zu erkennen. Die Datengläubigkeit, die kennt man doch zum Beispiel auch, also in der, sagen wir mal, euphorischen Version aus dem Silicon Valley, wo man meint, also die Zukunft berechnen zu können. Und aus der dystopischen Ecke dann auch aus, also so von denjenigen, die bei Themen wie künstlicher Intelligenz, also die diese ganz alte Sorge haben, dass uns irgendwann, dass wir also irgendwann quasi von den Daten beherrscht werden.
Also jetzt triggern Sie mich natürlich auf einen ganz anderen Punkt und diese kleine Einlage der Eigenwerbung muss ich mir erlauben, aber ich habe in den Wiener Vorlesungen eine kleine Vorlesung geschrieben, es sind 60 Seiten, Begräbnis der Aufklärung.
Und das muss eine Politologin sein, wo eine kleine Vorlesung 60 Seiten hat.
Und das letzte Kapitel ist genau das, nämlich was machen die Daten mit der Demokratie? Ja. Und da sagt die Politikwissenschaftlerin, also erstmal Daten sind nicht alles, das habe ich eben schon ausgeführt, ja. Außerdem gibt es ja Wissen und Weisheit, ja. Die Wissenschaft, die Mathematik weiß 1 und 1 sind 2. Die Weisheit sagt, lass dreimal gerade sein, ja. Mhm. Alle Offenbarungen übrigens, alle alten Texte, ja, ganz egal ob Sterntaler oder Hans im Glück oder so, haben andere Weisheiten über Zahlen als Excel-Tabellen, ja. Und im Grunde können Sie das als Urmotiv der Menschheitsgeschichte eigentlich entwickeln, dass wir immer nur auf das gucken, was in die Excel-Tabelle passt, also Zahlen, ja. Und dass aber das, was wirklich wichtig ist, nicht in die Excel-Tabelle passt, ja. Liebe passt da nicht rein, Gesundheit übrigens auch nicht, ja, Glück nicht und so weiter und so fort, ja. Also das jetzt mal vorab zum Umgang mit Daten und Excel-Tabellen und was wirklich wichtig ist, ja. Über Luhmann habe ich schon gesprochen. Was wir jetzt sozusagen politikwissenschaftlich machen, wenn wir uns mit der sogenannten evidenzbasierten Politik befassen. Ja, wir haben also jetzt Evidenzen, deswegen haben wir Wissen und dann muss dieses Wissen in die Gesellschaft. Ja, übrigens, kleine Fußnote, Herr von Schirach hat ja gerade 6 Grundrechte für Europa gefordert in der Zeit. Damit habe ich mich auch an verschiedenen Stellen auseinandergesetzt, aber das Recht auf Wahrheit ist natürlich abenteuerlich, ja. Also seit Sokrates wissen wir, dass es eine Wahrheit gibt, aber genauso viele Perspektiven auf diese Wahrheit. Das heißt, ich kann die Wahrheit von vorne angucken oder wenn die Wahrheit ein Kubus ist, der im Raum steht, kann ich von vorne drauf gucken, von hinten, von der Seite. Meistens stehe ich halt auf einer Seite und sehe nur einen Teil der Wahrheit. Das heißt, die verschiedenen Perspektiven auf die Wahrheit müssen gebrochen werden. Ja, wir wissen aus der Soziologie, dass wenn 5 Personen einen Autounfall beschreiben, haben 5 Personen was anderes gesehen.
Wie kommt ausreichend? Ich frage mich gerade im Hintergrund, das hat mir noch gar nicht so aufgefallen, ich hatte es so oberflächlich gelesen. Wie kommt ausgerechnet ein Strafverteidiger auf einen solchen absurden Vorschlag? Wenn jemand wissen muss, dass es, also Sie nennen es ja gerade auch das passende Namen, wenn jemand wissen muss, dass es immer sehr verschiedene Facetten der Wahrheit gibt, dann doch ein Strafverteidiger.
Will ich hier nicht ausführen, die Debatte kann ja jeder verfolgen. Es gibt ja die Webseite Jeder Mensch, die Herr von Schirach ins Leben gerufen hat. Da stehen diese 6 Grundrechte drin. Nummer 6 ist, glaube ich, dieses Recht auf Wahrheit. Ja, das eben, und Sie sprachen das an, unser Thema.
Das hat doch auch so eine furchtbare historische Konnotation. Da denkt man doch sofort an Wahrheitskommissionen und solche Sachen.
Also grundsätzlich fällt mir dazu ein, dass wenn Wahrheiten in der Geschichte und vor allen Dingen wissenschaftliche Wahrheiten, evidenzbasierte, durchgesetzt werden sollten, endet
das
es meistens.
Galilei ist man da schnell, nicht?
Ich wollte es gerade sagen, man endet meistens im Totalitarismus. Ja, also als Galilei sagte bei der Inquisition, natürlich ist die Erde eine Scheibe, um dann rauszugehen, zu sagen, sie drehte sich doch, ja, gab es natürlich die dogmatische Kirchenlehre, die bestimmte Wahrheiten einfach nicht zulassen oder andere Wahrheiten als das, woran damals geglaubt wurde, nämlich die Erde ist eine Scheibe, nein, sie dreht sich doch, ja. Also wenn man die Wahrheit umdrehen will, dann ist das meistens schwierig, ja, oder eine andere Perspektive auf die Wahrheit zulassen möchte, dann ist das meistens schwierig und wie hat damals vor 100 Jahren, das nannte man Inquisition, ja, als die Kirche natürlich eine dogmatische Wissenschaft hatte, die gesagt hat, hier ist die Grenze und außerhalb dieser Grenze gibt es keine Perspektiven auf die Wahrheit. So. Der zweite Versuch, wissenschaftliche Wahrheiten im politischen Prozess durchzusetzen, war vielleicht der wissenschaftliche Marxismus. Ja, das war dann Stalin. Auch nicht ganz so geglückt, ja, aber hat eine Zeit lang gedauert. Der wissenschaftliche, ich lege Wert darauf, ja, also wissenschaftliche Sozialismus, Marxismus, ja, also hier letzte Rand, ja. Endmoränen DDR, so. Durfte niemand eine Dissertation schreiben, ohne nicht vorher mal 20 Seiten Marx zu machen. Und dazwischen natürlich der ebenso unendete bei Animal Farm, ja. Dazwischen der unheilige Versuch, muss man in Deutschland, glaube ich, nicht erwähnen, aber natürlich sind auch die Nazis mit der Rassentheorie gekommen, ja, die kaum waren die Nazis weg, widerrufen wurde, ja. Da sind wir wie bei Karl Popper, ja. Also keine Wissenschaft, also eine Wissenschaft, die sozusagen die Kritik nicht zulässt und den Diskurs nicht und den Wissenschaftspluralismus und die Minderheitenmeinung nicht, ja. Die ist ja keine Wissenschaft allein schon, weil sie sich nicht entwickeln kann und deswegen gibt es auch keine Wahrheit, ja. Also, oder es gibt eine Wahrheit für Perspektiven, aber wenn Sie Sokrates, hat ja mal gesagt, weise Menschen wissen, dass sie nichts wissen. Ja, also sehr philosophische Fragen. Ja, so, jetzt kommen wir aber dazu, dass wir, das ist vielleicht das Abschluss dieses Gespräches, jetzt eben mit diesem Begriff der evidenzbasierten Politik operieren. Ja, übrigens in Österreich, ich unterrichte ja in Österreich noch viel massiver als hier. Ja, also Herr Kurz, müssen Sie mal die Reden von Herrn Kurz analysieren. Es gibt jetzt evidenzbasierte Politik. Ja, und natürlich ist immer die Algorithmen und so weiter. Was machen aber die Algorithmen? Sie arbeiten mit Daten. Das heißt, sie können eigentlich nur den Datensatz der Vergangenheit erfassen, weil von der Zukunft haben wir keine Daten. Wir haben höchstens Antizipation oder Berechnung, Simulation, aber richtige Daten, was wirklich war, haben wir nur aus der Vergangenheit. Ja? Wenn wir jetzt die Daten zum Maßstab der Politik machen, dann machen wir im Grunde keine Politik mehr, weil wir ja zementieren, was wir machen. Also die Daten sagen uns, so und so und so ist das. Und dann sagt die Politik, das ist jetzt Evidenz. Aber im Grunde heißt das, weil das die Evidenz ist, müssen wir das jetzt immer weitermachen. Im Grunde ist das die Abschaffung der Politik, weil Politik ist, der Gesellschaft Perspektiven, Utopien, Träume zu zeigen. Wohin wollen wir? Ja? 1880, die Sozialdemokratie. Wir wollen das, keine Ahnung, weg von der 10-Stunden-Woche, weg von der 8-Stunden-Woche. Wir wollen weg von der Kinderarbeit. Wir wollen, dass die Frauen wählen. Wenn wir mit Datensätzen und Empirie in der Zeit vor 1918 das Frauenwahlrecht erforscht hätten, dann hätten wir es heute noch nicht, ja? Weil wir hätten nämlich genau keine Daten zum Frauenwahlrecht, also kommt das nicht vor, also wird es nicht geschehen, ja? Das heißt, Politik ist ja immer nur die Projektion in die Zukunft einer Gesellschaft und immer das Werben um den besseren Entwurf der Gesellschaft, ja? Wenn ich jetzt also das alles rausnehme, dann schaffe ich mit evidenzbasierter Politik die Politik nachgerade ab. Ja? Ich finde es abenteuerlich. Dazu passt, dass wir ja sozusagen tatsächlich im Grunde das Ende der Utopien verhandeln. Wir haben ja keine mehr. Ja? Also Christentum, jetzt katholische Kirche, Missbrauch gescheitert, Nationalsozialismus Gott sei Dank gescheitert, UdSSR Gott sei Dank gescheitert, wie auch immer. Aber wo ist eigentlich die nächste Utopie, die sowas bieten könnte? Ja? Und deswegen findet ja statt, und da hilft natürlich der Datensatz, das, was Foucault die sogenannte biopolitische Wende bezeichnen würde, nämlich dass die Politik sozusagen für die Utopien, die Träume, den gesellschaftlichen Entwurf der Veränderung, der Emanzipation, des Wünschens, wie wir es uns wünschen, die Welt, gar nicht mehr zuständig ist, sondern auf die Daten guckt und eigentlich nur noch funktionsgetriebene Politik ist. Foucault würde sagen Biopolitik, er macht das schon im späten 17. Jahrhundert fest, dass es nämlich nur noch darum geht, alle sind gesund, alle sind mobil, die Netze funktionieren, also unsere Energienetze, die Versorgung ist sichergestellt und so weiter. Und da sind wir ja. Ich erinnere mich jetzt, wo Sie mich triggern, aber es ist schon vor dem G20 gewesen, da hatte ich einen Lunch mit dem damaligen japanischen Botschafter. Und der legte mir so ein Blatt vor und sagte, this is the Japanese whatever template for the G20. Und da waren so 5 olympische Ringe, muss man sich das vorstellen. Ja? Und das eine war Mobilität, das andere war Food Safety, das dritte war Energieversorgung, das vierte in der Tat Gesundheit, was haben wir jetzt noch nicht gehabt? Verkehr oder was? Ich krieg's nicht mehr gerade zusammen, aber Sie sehen, worauf es hinausläuft. Ja, es geht eigentlich nur noch darum.
Doch, da fehlt die Nachhaltigkeit oder das Ökologische.
Ja, das Ökologische wahrscheinlich noch. Ja, kann man wahrscheinlich irgendwie nachgucken auf irgendeiner G20-Webseite. Aber ich habe auf das Blatt geguckt und intuitiv gesagt, wo ist die Politik? Und es ist ja auch tatsächlich interessant, dass wir seit geraumer Zeit gar nicht mehr von Regierung und politischen Entwürfen und Utopien, ja, also Utopien im positiven Sinne. Ich möchte den Begriff der Utopie, das ist nicht Helmut Schmidt, ja, wer Visionen hat, ist zum Augenarzt. Nein, 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 ich rede bewusst von Utopie, weil die Utopie im Sinne der Kybernetik ist der Entwurf einer Gesellschaft. Ich mache es mal ganz einfach. Sie haben eine Heizung, die steht auf 18 Grad. Sie wollen aber 23 Grad, damit es kuschelig ist. Wenn Sie nicht wissen, wo die 23 Grad sind und ein Thermostat zwischen 18 und 23 bringen, kommen Sie nicht auf 23 an. Mhm. Ja? Und das machen Sie nicht mit dem Datensatz. Vorher müssen Sie sagen, wo sind die 23. Ja? Das ist die Utopie. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann zementieren wir im Grunde den Ist-Zustand und dann sagt Adorno, weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Ja, das ist Theodor Adorno und die kritische Theorie. Ich mache es nochmal ganz plastisch vielleicht, ja, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. Ich habe nämlich mal gesprochen mit dem CEO von, wie heißt das da, diese Dating-Plattform?
Tinder?
Nee, Parship.
Parship, okay. So,
ja. Und der Algorithmus weiß also schon, dass sozusagen die Frauen wollen immer Männer mit mehr Geld und die Männer wollen immer jüngere Frauen. Ja, das weiß der Algorithmus. Ja. Und weil der
Algorithmus... So war es immer schon so, ne?
Ja. So, genau. Das sind, ist ja die Daten. Das sind die Daten und das sind die... Also weiß der Algorithmus, was wir wollen. Ja? So. Das heißt, wenn ich als 56-jährige Frau, die ganz okay verdient, jetzt sage, ich möchte 35 Jahre und ist mir egal, ob der viel verdient, dann stellt der Algorithmus mir den gar nicht mehr vor. Das heißt, mein Denken, Hoffen, Träumen, Wünschen kriege ich gar nicht mehr auf Parship, weil der Algorithmus schon heute besser weiß, was ich gestern wollte. Ja? Das heißt aber, dass jedes emanzipatorische Potenzial der Gesellschaft, wir ändern mal die Geschlechterverhältnisse, wir lassen das mal zu, das letzte Thema des gesellschaftlichen Tabus, ältere Frau mit jüngerem Mann. Wir drehen das mal um mit immer der Mann muss der Verdiener sein, wie auch immer. Das könnten ja genau wie damals das Frauenwahlrecht emanzipatorische Projekte der Gesellschaft sein. Ja? Ich will gar nicht sagen, dass sie es sind oder dass es meine sind, ja? Aber es könnten sie ja sein. Das sagt Parship, nö. Der Algorithmus möchte das nicht. Und ich möchte da nicht hin.
Es gibt einen, ich habe vor Jahren mal, es gibt ein Buch von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google,
das kenn ich
wo er die nicht, wo er die Zukunft der Politik beschreibt. Ja. Also das ist auch, also es ist genauso wie, was Sie sagt, berichtet mit den japanischen fünf Ringen, die schöne neue Welt durch die, also vollständige Vorhersehbarkeit und Datifizierung der gesamten Gesellschaft und der gesamten Politik. Das kommt da schon dieser Silicon Valley.
Ja, vor allem, sehr, sehr nah. Man könnte ja auch sagen, sozusagen gute Politik ist immer, die Menschen dazu zu bringen, was sie nicht wollen. Ja? Also Beispiel Helmut Kohl, 80% der Deutschen wollen den Euro nicht, Kohl macht ihn trotzdem. Mhm. Heute würde kein vernünftiger Deutscher behaupten, dass der Euro eine schlechte Idee war. Ja? Also ja. Margaret Thatcher ist ja ein legendärer Spruch. Ja. Ja, I didn't become Prime Minister to listen to the polls, I became Prime Minister to do what I think I should do. Ja? So. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Margaret Thatcher nie, also da gibt es ja legendäre Berichte von ihrem Beraterteam, ja, wenn die irgendwie mit Zeitungen und Umfragen in den Kabinettssitzung kamen, hat die Thatcher immer genau diesen Satz gesagt. Ja, I didn't become Prime Minister to listen to the polls. Ja. Mhm. Und heute machen wir das Umgekehrte, datengetrieben und evidenzgetrieben, also die Wissenschaft hat die Lösung, das Volk hat die Meinung, ja, und aus den Meinungsdaten, wo will das Bierzelt hin? Mhm. Und aus den Wissenschaftsdaten machen wir also Politik. Ja. Mhm. Ich halte das in vielerlei Hinsicht für höchst bedenklich. Ich weiß, dass ich minorisiert bin, bin froh, das hier nochmal auf einem Podcast sagen zu dürfen. Empfehle auch gerne den Philosophen Markus Gabriel, der Ähnliches dazu schreibt, ja, der sich sehr damit auseinandersetzt, was eigentlich die künstliche Intelligenz, die sogenannte künstliche Intelligenz, ich wundere mich ja schon, dass das Intelligenz heißt, ja, weil also wir wissen ja, dass Intelligenz grausam ist. Intelligenz ist grausam, ja. Intelligenz sagt, es gibt Essen für 10, es gibt 10 Leute, aber nur Essen für 3, dann müssen 7 erschossen werden. Das ist intelligent, ja, dann können Sie, so, das ist intelligent, ja. Aber Vernunft ist ja durch das Herz gebrochener Verstand. Also nur wenn der Verstand durch das Herz gebrochen wird, wird ja ein Schuh draus. Das ist ja genau, was ich eben sagte. Die Intelligenz sagt 1 und 1 ist 2. Aber lass mal 3 Grad sein. Ja? Gnade vor Recht ergehen lassen. Das alles. Ja? Das fliegt ja alles raus bei den Daten. Und ich weiß nicht, in welcher Anführungsstriche grausamen Gesellschaft wir dann leben, wenn wir alles der künstlichen Intelligenz überlassen. Also ich... macht ein großes Fragezeichen. Markus Gabriel habe ich schon erwähnt. Es gibt auch noch eine wirklich gute österreichische Wissenschaftlerin. Ich fällt mir gerade der Name.
Es gibt was Tröstliches dazu. Ich bin der Meinung, dass immer sich das Lager der, also das Erich Schmidt Silicon Valley Lager mit dem dystopischen Lager in einem Punkt trifft, in einer grenzenlosen Überschätzung der Leistungsfähigkeit, genau. der Leistungsfähigkeit der, der, der ja. künstlichen Intelligenz.
Ja.
Weil, und das begegnet uns ja jetzt auch in diesen ganzen Kurven, wo einem sozusagen ja dann immer vorgekaukelt wird, dass die also jetzt, dass jetzt also exakt alles berechnet werden kann, ist es überhaupt nicht so. Ich zwei Beispiele gibt es immer. Also erstens, wenn diese ganze Technologie so gut all das könnte, was und also schnell sich entwickeln würde, wie ist das eigentlich zu erklären, dass unsere Wettervorhersagen eher noch immer sehr durchwachsen sind? Weil also nirgendwo hat man mehr Daten, die man in die Zukunft projizieren kann, als bei den Wettervorhersagen, nicht? Und das zweite Beispiel ist natürlich immer auch als Jurist befasse ich mich seit 20 Jahren mit personalisierter Werbung und wundere mich eigentlich, wie primitiv die heute immer noch ist, weil wir kennen das alle aus eigenem Erleben, was wir dann so an Werbung bekommen und sagen, so kriege ich das, ja, nicht.
Also,
oder die Sachen, die einen dann irgendwie, wenn man mal irgendwo ein Hotel sich angeguckt hat, die einen noch ein halbes Jahr später verfolgen, nicht?
Also in der Tat ist natürlich sozusagen, Hannah Arendt würde sagen, mit ihrer Theorie der Gebürtigkeit, ja, also der Faktor Mensch, dem immer das Wunder innewohnt, ja, ist das, was die Simulation, das Wunder, Magic können sie nicht berechnen, ja. Und es gibt ja, also ich bin jetzt hier nicht bei Lucht und Wunderheilung und so, ja, aber es gibt ja immer, jeder kennt diese Geschichten, ja, jemand, der gesagt hat, hier, Krebs, sie leben noch 2 Monate und dann, keine Ahnung, fährt er nach Mallorca und 10 Jahre später wohnt er immer noch Mallorca, ne? Also die kennt ja jeder so eine Geschichte, ja. Und insofern scheint es ja noch was anderes zu geben als die schlicht wissenschaftliche Berechnung und Vorhersage. Und das ist halt der Faktor Mensch, ja. Wir können ja auch, um das sehr platt zu machen, alle Elemente des Blutes aufschreiben, ja, und trotzdem kein Blut machen. Mhm. Ja? Wenn wir es machen könnten, wären wir ja schon ein Stückchen weiter bei Goethe und Homunculus im Faust. Aber selbst wenn wir jedes Element bei Blut wissen, was da drin ist, können wir es nicht herstellen. Das heißt, es gibt ja eine letzte Unverfügbarkeit. Und diese letzte Unverfügbarkeit scheinen offensichtlich bestimmte Simulationen nicht abzubilden. Und eigentlich ist das unsere Chance. Ja, die Chance, dass die Google-Leute sozusagen buchstäblich an der Menschlichkeit scheitern.
Frau Gero, wir sind, glaube ich, dann haben da einen riesengroßen Kreis hier jetzt einmal umrundet. Ich fand es klasse und danke für die XL-Ausgabe, die wir jetzt hier gemacht
ja,
haben.
Dann ja, da bin ich mal gespannt, ganz ob großartig. Die meisten bis zum Ende drin bleiben. Ja, ich kriege ja über Sie das Feedback und ich habe mich auch gefreut und danke für die Gelegenheit.
Prima.